Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Heute eine ganz besondere Folge, weil so viele Gesichter habe ich sonst nie im Zoom, wenn ich aufnehme. Wir haben uns überlegt, dass wir heute keine Live-Podcast-Folge machen. So weit sind wir technisch jetzt noch nicht. Und es ist mir auch viel zu brisant. Aber zumindest eine Podcast-Folge mit Publikum aufzeichnen, weil ich das total schön fände, wenn einfach auch mal so ein bisschen direkt Feedback kommt oder Fragen kommen oder einfach euer Input kommt zum Thema. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns heute gemeinsam mit unserem Publikum überlegen, was wünschen sich denn neurodivergente Familien eigentlich zu Weihnachten? Und damit meine ich jetzt nicht die neuesten Produkte, die man kaufen kann, sondern mehr so von unseren Mitmenschen, von der Politik, von der Gesellschaft. Was wird uns eigentlich helfen? Und jetzt im Vorgespräch haben wir gerade über Unordnung gesprochen, wie sich das so gehört, und unsere Unordnung gezeigt, haben uns hier ein bisschen nackig gemacht, es tut mir leid, das Video gibt es nicht. Und dann hat, darf ich deinen Namen eigentlich sagen? Also den Vornamen? Ja. Dann hat die Kirsten quasi gesagt, sie hätte eine Frage von einer anderen Mama, deren Tochter ADHS hat, ob es nicht irgendwas gibt, wie man sich da vielleicht besser organisieren kann, wie das Kind oder die Jugendliche motiviert wird und wo man vielleicht eben auch so ein paar Aufgaben reinschreiben kann. Magst du es vielleicht selber einfach nochmal formulieren, Kirsten, was genau die
Mama bräuchte? Genau, also ich wurde von einer Mama kontaktiert, die eine Tochter hat, die 16 Jahre alt ist, die schon länger die Diagnose ADHS hat, jetzt aktuell nochmal mit Medikamenten unterstützt wird und trotzdem so das Hauptthema ist, dass sie halt einfach ein bisschen wenig Struktur einfach irgendwie selber findet und natürlich aber auch in einem Alter ist, wo sie sich auch nicht mehr ständig was von ihrer Mama ja sagen lassen möchte. Ja. Und deswegen die Mama halt an mich rangetreten ist, ob es denn irgendeine App zum Beispiel gibt, genau, oder irgendwelche anderen Ideen, um sie da mehr zu unterstützen, was eine Struktur angeht und wirklich was mit, wirklich aufstehen, anziehen, Sachen packen, wo wirklich so eine schöne Struktur reinkommt, Medis nehmen und so weiter. Dass sie da irgendwie, dass es ihr leichter fällt, was eine Erleichterung ja für die Mama darstellt, aber natürlich auch für die 17-Jährige.
Genau. Also grundsätzlich gibt es da ganz, ganz viele Apps, das weiß ich, und manche davon auch kostenlos. Wir hatten hier eine Zeit lang Trello. Das ist so eine Projektmanagement-App, die kennen viele auch aus der Arbeit. Für mich persönlich war die überhaupt nichts, kann ich euch ganz ehrlich sagen. Ich weiß aber, dass viele Menschen mit ADHS die lieben, weil man da quasi To-Dos erstellen kann. Man kann die schieben auf täglich, wöchentlich, keine Ahnung, einmal an dann und dann und kriegt dann auch eine Erinnerung übers Handy. Und da gibt es eben auch in der kostenlosen Version, ist das, finde ich, völlig ausreichend, muss man jetzt auch kein Geld investieren. Hat für mich aber irgendwie nicht gut funktioniert, war mir zu unübersichtlich trotzdem, weil wir dann doch, man hat ja viele To-Dos immer und hat mir auch keinen Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, bei vielen Menschen mit ADHS halt schon auch so der Faktor, dass das ganz schnell dann langweilig oder nervig wird. Was ich ganz gerne mag, ist die App Finch, also wie der Finke auf Englisch. Da kann man selber Aufgaben erstellen, also schlägt einem auch welche vor. Das ist tatsächlich eher so ausgerichtet auch für Menschen mit Depressionen zum Beispiel, die sich morgens schwer tun, aus dem Bett zu kommen, Zähne zu putzen, so dieses rudimentäre Zeug, was einem da wirklich schwer fällt, und das kann man dann abhaken. Und es ist halt so richtig gamified. Also du hast diesen kleinen Vogel und den kannst du dann gestalten, und für jede Aufgabe, die du da abhakst, kriegst du immer irgendwelche Rainbow Gems. Also es ist alles auf Englisch, aber das kriegen die schon hin mit 16. Und dann kannst du dem Vogel irgendwelche Sachen kaufen, dann kannst du dich mit anderen anfreunden und kannst zum Beispiel auch gemeinsame Ziele haben mit der besten Freundin oder so. Kannst du dann sagen, ah ja, komm, wir machen das gemeinsam, einmal in der Woche Zimmer aufräumen oder einmal am Tag Schultasche packen oder einmal am Tag gucken, muss ich heute noch was lernen oder so. Und kann das dann gemeinsam machen. Also das kann man sich verknüpfen. Das habe ich auch mit einem Freund von mir, dass wir, also bevor ich mir das Kreuzband gerissen habe, war es einmal am Tag spazieren gehen. Jetzt gerade ist es Lesen, weil das mit dem Spazierengehen ein bisschen schwierig ist mit den Krücken. Wobei ich eigentlich tatsächlich von der Couch bis zum Klo schon fast als Spaziergang rechne gerade. Aber die finde ich tatsächlich gut. Und ich weiß nicht, ob einer von euch anderen vielleicht diese App von wie heißen die, Rocks und Dings, wie heißen
Roxy
die zwei tollen?
Ich
Roxy
gerade.
Und Rich, diese ADHD-Love, also ich liebe dieses, wo er Autist ist und sie ADHSlerin. Und die haben auch eine App entwickelt, die bestimmt nicht umsonst ist, aber ich glaube, die kostet auch kein Vermögen. Ich weiß halt jetzt nicht, Dubby, ob die für Jugendliche auch so gut passt. Hast du die mal?
D-U-B-B-I-I, die Body-Doubling-App ist es.
Ah, ja.
Und da ist ja der Fokus auf, du musst die Sachen nicht, also es geht
alleine
nicht
machen, gell?
Organisier dich, sondern eben um Body-Doubling für
um
die
Motivation. Mhm.
Genau, also dass du, ne, du nimmst dir, kannst aussuchen, Wäsche waschen, Zimmer aufräumen, was auch immer.
Aber dann connectest
dann
du dich mit anderen.
Ja. Mhm. Genau.
Das finde ich ganz gut. Und ansonsten gibt es ja auch, ja, im Stink nochmal einen Google-Kalender oder so. Also wir haben das tatsächlich auch, nur die Kinder wollen es leider nicht. Also unser Teenager möchte das nicht, dass er mit in unserem Google-Kalender steht. Ich bearbeite ihn aber weiterhin, weil dann wird er halt sehen, wann der Arzttermin ist. Und dann könnte er sich halt 5 Erinnerungen einstellen. Das finde ich gut. Du kannst dir halt dann 10 Erinnerungen einstellen. Tag vorher, Stunde vorher, 5 Minuten vorher. Das finde ich ganz sinnvoll. Und ist auch kostenlos. Also dass man so in die Richtung mal ein bisschen und auch tatsächlich echt mal, also wenn man auf Instagram viel zum Thema ADHS abonniert hat, an Kanälen kriegt man ständig so, ich krieg auch genauso wie ständig, also Supplement-Werbung kriege ich jetzt nicht mehr, jetzt haben sie es gecheckt, dass ich die doof finde, aber ansonsten kriegt man da ganz viel Werbung und ich würde es vorwiegend erstmal echt mit was Kostenlosem probieren, wobei ich gestern auch, Daily, sagt euch das was? Kriege ich ganz viel Werbung gerade?
Ja, genau.
Ja, ich kenne das nur aus so, es gibt eine Großfamilie aus den USA, die was sehr Ähnliches nutzt, aber das ist dann bestimmt nicht Daily, weil das ja eine österreichische App ist. Ja. Das fand ich immer sehr bewundernswert in diesen Videos, aber ob das halt in echt so funktioniert und das sind halt 270 Euro jetzt im Angebot, das ist halt schon eine Hausnummer, gell?
Okay,
und wenn es dann nicht funktioniert, ich weiß nicht, wie lange man da Testphase hat. Also ich weiß auch nicht, wie die Familie aufgestellt ist, natürlich finanziell, dass man sagen könnte, vielleicht darf man das einen Monat testen, weil spätestens nach 2 Wochen wäre es sonst vielleicht langweilig, wenn es nicht funktioniert. Weil dieser Neuigkeitsfaktor, der funktioniert ja fast bei allen Apps und Routinen, die wir uns irgendwie suchen. Und irgendwann nach 1-2 Wochen sagt unser Gehirn halt, boah, Fahrt, kenne ich schon, mag ich nicht mehr. Und ja, dann macht man es halt nicht mehr. Also das würde ich ja auch als Tipp geben, dass wenn sie was gefunden haben, dass es halt vielleicht nicht zwangsläufig bleibt. Und ich meine, es gäbe auch Apps, die Krankenkasse bezuschusst, wenn eine Diagnose da ist. Gell? Lina, du nickst. Ja. Weißt du da eine? Nein, nee, weißt du nicht, aber du weißt, dass es welche gibt.
Die das macht, aber ich weiß, dass es grundsätzlich geht.
Dass es das grundsätzlich geht. Also ich würde auch grundsätzlich immer nachfragen. Ich bin da leider auch selber, weil ich halt, weil ich es immer so anstrengend finde, mit solchen Institutionen wie Krankenkassen oder sonst was zu kommunizieren. Ja, spare ich es mir oft, aber eigentlich ist es blöd, weil die sollen ruhig merken, dass der Bedarf da ist und sollen es auch zahlen. Tatsächlich. Also vielleicht kannst du ihr das so als...
Ja.
Genau. Und soll sie fleißig den Podcast hören, da kommt auch öfters mal was.
Okay.
Genau, oder mir gerne folgen. Ich habe ja auch Teenager und kenne das. So.
Perfekt.
Genau.
Ich kann auch kurz die Apple-Version hinterher schicken für die iOS-Menschen, die zuhören.
Ja, ich bin noch nicht so lang bei iOS, siehst du, und sowas denke ich noch gar nicht.
da gibt es zum einen, also Trello geht für beides, habe ich gerade nochmal nachgeguckt.
Mhm.
Die Organisations-App Things ist eine App, die man einmal bezahlt und dann sagen die alle paar Jahre mal, so jetzt haben wir so viel hinterher entwickelt, jetzt hätten wir gerne nochmal ein paar Euro. Davon ist mein Mann schon ewig lang begeistert. Er hat es mir einmal gezeigt. Ich habe verstanden, das macht, glaube ich, richtig Sinn, wenn du dich erstmal hinsetzt und Zeit investierst, eine Struktur zu machen. Das ist natürlich genau das Verkehrte. Wir möchten ja mit einer Kleinigkeit starten und eben Gamifikation haben und so. Das
ja,
ist da nicht drin. Die ist nicht für ADHSis gemacht oder so. Ich glaube, die ist eher attraktiv für die ADHSis. also wo so ein autistischer Teil irgendwo in der Familie wenigstens vorhanden ist, der den Aufwand bereit ist, am Anfang da reinzustecken, das alles zu organisieren. Weil wenn das organisiert ist, läuft das, glaube ich, richtig dolle gut. Ich habe noch nicht den Anschubs gefunden, obwohl ich ständig quasi so, ich habe so eine Dauerwerbesendung laufen. Ja, macht es doch einfach mit Things. Ja.
Ja.
genau, was bei uns aber auch wirklich eine große Erleichterung ist, ist die Verknüpfung von Kalendern, von verschiedene Kalender nutzen. Also wir fangen jetzt eben auch an, mit den Kindern Kalender zu teilen, haben dann eben verschiedene. Also es gibt den einen für das eine Kind und uns Eltern, einen Kalender für das andere Kind und uns Eltern, die wir teilen. Dann stellen wir eben auch sowas ein wie die Erinnerung nochmal davor. Da muss man sich ja dann auch nochmal rausfuchsen, okay, wie sehr möchten wir, dass dieses Kind dann auf dem Gerät erinnert wird. Und das finde ich eine ganz spannende Herausforderung. Ich dachte, ja, die sind ja digitale Natives. Die sind während Corona, haben die Tablets bekommen, die sind da total fix drin gewesen. Mit zwei konnte das eine Kind hier Dinge, wo die Oma mit den Ohren geschlackert hat. Und die sind aber ganz herausgefordert von dem
was ganz anderes, ja.
Behalten, in die Gruppen reingucken, darauf reagieren, was da für Nachrichten kommen. Auch da wieder die sozialen Geflogenheiten. Was ist hier angemessen, was nicht? Was ist zu spammen und was nervt und was nicht?
Ja.
Das finde ich ja ganz spannend und das hebt keine App auf. Ne? Diese Herausforderung bleibt ja eben zu organisieren, okay, wie krass muss der Alarm eingestellt sein, damit dann irgendwas beim Kind, Jugendlichen ankommt.
Ja.
Ich möchte eine ganz kurze Klammer nutzen, weil dein Podcast, Andrea, hören ja richtig viele Menschen und vielleicht ist da jemand dabei, der die gerne Apps entwickelt. Und ich würde mal sagen, also in meinem Kopf ist die perfekte App für genau dieses Thema.
Aber die Idee gibst du jetzt nicht raus. Weil
die Idee gebe ich nicht raus, aber
genau.
Ich gebe die Einladung
Kooperation
raus.
Mit Lena bitte, wäre okay.
Ja. Kontaktieren, wenn du Ahnung hast, wie du Apps, wenn du das kannst, das aus meinem Ding im Kopf eine App zu machen, dann melde dich auch bitte von Herzen gern.
Ich hätte ja sofort gesagt, frag halt mal ChatGPT oder Copilot oder so.
Ich kann das mittlerweile, ne? Aber dann habe ich es ja auch abgegeben.
Das stimmt,
ich kann meinen Mann mal fragen, der ist zwar nur Informatiker, aber die haben ja trotzdem viel mit solchen.
Ist sehr gut, also das ist hier schon sehr lohnend.
Wir machen diese App einfach selber, weil die gibt es ja tatsächlich.
Er hat noch nie eine gemacht, aber ich glaube,
das wird mal Zeit. Ja, dann könnt ihr mal schreiben, was wärt ihr denn bereit für die App monatlich zu zahlen? Was wäre euch denn das wert? Damit die Lena kalkulieren kann, ob sie jetzt ein größeres Haus kaufen kann. Nein. Nee, aber das ist eine tolle Idee. Also vielleicht könnt ihr euch, kannst du dich mit der Kirsten da vernetzen auf jeden Fall. Das klingt super. Und jetzt muss ich mal gucken, habt ihr unterm Beitrag, also ich weiß, dass mindestens eine was drunter geschrieben hatte an Wünschen.
Ich habe das schon ansonsten, offen.
Pass sehr auf. Gut. Ansonsten haben wir ja eben zwei Gästinnen quasi hier. Sonst hat sich keiner reingetraut. Ja, es war auch kurzfristig. Und es gibt ja Leute, die nicht von zu Hause aus arbeiten und so.
Oder bei denen von zu Hause aus arbeiten, wirklich arbeiten meint. Die gibt es ja auch.
Hä, was soll denn das jetzt heißen?
Na, im Sinne von, die können sich nicht komplett
ich
selber.
Ich arbeite immer, mein Kopf ist immer an.
Ja, ich weiß. Also, unter dem Post findet sich zum einen der Hinweis, ich kann leider nicht, aber ich schicke dir eine Sprachnachricht.
Mhm, genau, die habe ich. Da muss ich nachher gucken, ob ich die vielleicht übers Mikro abspielen kann. Es sind sogar drei Sprachnachrichten mit Wünschen, die mir auch sehr am Herzen liegen, die ich sehr nachempfinde und sehr fühle. Genau. Und sonst ist nichts drunter?
Doch, ich kann leider nicht dabei sein, aber ich habe den Wunsch, dass wir gesehen und ernst genommen werden, dass wir nicht mehr belächelt werden.
Boah, ja, da können wir wahrscheinlich alle die Hand heben, oder? Irgendwie, also ja, alle nicken. Ja, ohne Worte, weil, also nur so als kleine Anekdote zum Thema gesehen werden und nicht belächelt werden und so. Was das eigentlich mit einem macht, das habe ich jetzt erst die Lena und ich und noch ein paar andere 100 Leute waren auf dem Autismuskongress in Wuppertal vor 2 Wochen und ich hatte noch nie so ein Erlebnis, dass ich einen Tag wo verbracht habe, wo viele Menschen waren. Ich meine, klar war es trotzdem anstrengend, aber wo ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt habe, ich muss mich nicht verstellen. Jeder von diesen Leuten hier versteht, was ich meine, wenn ich mit ihm rede. Und ich bin da raus und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin echt geschwebt. Und habe aber auch gleichzeitig gewusst, boah, das Heimkommen und auch die Heimreisen so, das wird echt schwierig. Und das wieder in der normalen Welt sein, wo einen nicht jeder versteht und auch nicht verstehen will und sich auch nicht die Mühe machen möchte, einen zu verstehen, das fand ich schon wieder hart. Also sei es jetzt auch bei den Arztbesuchen, mittlerweile traue ich mich des Öfteren auch zu sagen, das ist für mich ein bisschen schwierig, das ist für mich ein bisschen schwierig, ich bin auf dem Autismus-Spektrum. Also meistens reagieren die Leute gar nicht oder sie sagen kurz so, ach so, okay. Und dann reden sie weiter mit mir und dann merke ich schon, dass sie, ja, mit der kann man ganz normal reden. Naja, das ist ja, da muss ich mich da jetzt nichts kümmern. Und das war schon eine krasse Erfahrung. Oder weiß ich nicht, Lena, wie fandst du das? Also dieses endlich mal gesehen werden, weil alle halt so sind und die vielleicht nicht Autisten sind, zumindest Alliierte sind, sage ich jetzt mal, fand ich schon krass, oder?
Für mich war es nicht die erste Erfahrung so. Ich war im April auf dem Autismuskongress in Berlin. Da hat sich das, also da habe ich mich viel weniger ausgetauscht, aber da war das Gefühl schon ähnlich.
Okay.
Und vorher auf einem hochsensiblen Wochenende, also mit dem Fokus Hochsensibilität, auch da war das ganz doll, dieses Gefühl. Ich finde ganz spannend die Erfahrung eben, dass vom Digitalen ins Physische zu tragen, das macht nochmal ganz viel. Ja. Also ich fühle mich schon insgesamt anders getragen, gesehen. Ich nehme mich selber viel mehr ernst. Mir fällt es viel leichter, die Belange meiner Kinder, meiner Familie insgesamt ernst zu nehmen. Durch all das, was ich digital habe, durch all das, was ich gelesen habe, was ich von euch, von anderen Menschen gelernt habe. Total. Aber in dem Moment, in dem das, ein Wochenende, ein Mutter-Kind-Wochenende draußen, Camping, ging überhaupt nicht um Neugierwege. Oh,
da bin ich ja schon total raus. Denke mir schon so, war Insekten und Zeltwand.
Schön, es hat die ganze Zeit, fast die ganze Zeit rumgenieselt.
Ja klar, warst ja auch zelten, ich kenne das noch von früher.
Alles hat dafür gesprochen, dass wir stinkgenervt in der Ecke sitzen und stattdessen saßen wir unter so einem großen offenen Zeltdings, was wie so ein Elefantenmutterschiff in der Mitte schwebte, darunter die Feuerstelle und es war eben dieses Dorfgefühl, dieses wir begleiten die Kinder, die da sind, in einem Dorf, ein, zwei Personen kümmern sich ums Feuer, ein, zwei Personen gucken nochmal, dass die Wassertanks aufgefüllt werden.
War das so ein Artgerecht-Camp oder? Nee.
Nee, überhaupt, genau.
Achso, weil das klingt voll nach so einem Artgerecht-Camp, okay.
Genau, und trotzdem, also stand nichts Bedürfnisorientiertes dran, es stand nichts Neurodivergentes dran.
Aber es war trotzdem letztlich so.
Und genau, und diese Erfahrung aus dem physischen Leben, ich bin, es ist voll spannend, dir nochmal zuzuhören. Ach ja, stimmt, das war ein krasser Moment beim ersten Mal. Und genau, auch das nach Hause und zurückkommen war krass. Ich kann jetzt einen Schritt weiter sagen, wenn man das dann öfter hat, war es mir jetzt relativ schnell möglich, mich daran zu gewöhnen. Ich finde es jetzt schon erstaunlich normal. Ich bin total gespannt. Mildi, du bist an vielen Stellen irgendwie, habe ich immer das Gefühl, weiter als wir. Länger im Game.
Nicht bin auch älter.
Nein, bist du nicht. Naja, ein bisschen. Also Mini.
Länger im Game, größere Kinder. Wie viel hast du so Austausch im echten Leben? Also ich weiß, du und Andrea, ihr trefft euch zum Beispiel relativ frisch, aber ja auch, ne? Ihr seht euch ja auch nicht schon seit Jahren.
Seit Jahren, also seit 2 Jahren, oder?
Also gefühlt schon immer, aber...
Also eigentlich kennen wir uns schon seit wir klein waren.
Eigentlich sind wir quasi eine Seele, aber wir haben uns im Real Life, das ist keine 2 Jahre her, ne?
Ja, Arsch auf Eimer halt. Also das ist halt, gibt so Menschen. So wie der Stefan auch, der mit auf dem Kongress war, voll Arsch auf Eimer. Ja. Also der mit Sätze vervollständigen und sowas vom anderen so. Also sehr, sehr lustig. Also weiß ich nicht, Mildi, wie geht's dir? Weil du, ich finde, mit der Hochbegabung ist es ja auch nochmal was anderes. Mhm. Ja. Du bräuchtest ja quasi nicht nur Leute, die chaotisch und sehr sensibel sind, sondern quasi auch noch ordentlich was auf dem Kasten haben. Also so wie wir hier alle. Aber im echten Leben, meine ich, bräuchst du auch noch mehr Input quasi.
Aber den muss ich mir jetzt nicht von anderen Menschen holen tatsächlich.
Den holst du dir selber.
Ne? Also es ist... Nee, das passt schon. Also Hauptsache auch viel fühlen und viel mitfühlen können. Ne? Das ist schon, ich muss jetzt nicht ständig irgendwie Kontakte haben mit Menschen, die auch irgendwie kognitiv ähnlich drauf sind wie ich. Ne? Das ist, das finde ich wichtig für tatsächlich Beziehungen, ne? Aber nicht so im Alltag und nicht mit Freundschaften. Ich habe tatsächlich schon, ich habe gar nicht viele Kontakte im wirklichen Leben mit Freundinnen oder sowas, ne? Weil es auch meinen Alltag gar nicht so hergibt. Sonst würden wir uns ja auch irgendwie dreimal die Woche auf einen Kaffee treffen, ne?
Ja.
Aber ich habe halt sonst, dadurch, dass ich ja Kurse gebe zum Beispiel, ne, oder Seminare mache, habe ich unfassbar viele Kontakte, vor allem auch mit neurodivergenten Menschen. Also vermutlich, ne? Ich frag die ja nicht alle, aber die landen bei mir in den Kursen. Die
und das merkst du halt auch irgendwann einfach, dass es passt. Gell?
Ja, Birgit nickt auch. Also das,
ne? Ja. Ja.
Sind hochbegabt, haben ADHS, sind irgendwie autistisch unterwegs, ne? Überwiegend, nicht alle, ne? Aber das ist halt einfach das Klientel, was ich so anziehe.
ja, das stimmt.
Und was halt auch bleibt, weil es gut harmoniert, ne? Weil die merken, dass sie bei mir da an der richtigen Adresse sind, ne? Genau wie auch in den Eltern-Kind-Kursen. Da kommen manche Familien wirklich über Jahre. Und dann kommen sie zu mir irgendwie in Klavierunterricht oder sowas, ne? Wo beide Seiten einfach merken, da passt irgendwie die Chemie.
Ja,
ne?
Schön.
Und bei wem das nicht passt, der macht halt mal einen Kurs und dann geht er auch wieder und da ist es auch echt nicht schade.
Da bin ich böse. Ja.
Aber ich brauche gar nicht sonst irgendwie ständig Menschen um mich rum. Also ich bin schon lieber auch gerne so für mich und hänge so meinen Gedanken nach und schreibe irgendwas und weiß, Menschen am anderen Ende der Strippe, ganz nah bei mir, so.
Ja.
Ja?
Also ich finde auch, also ich will jetzt auch nicht, dass das klingt, als würde ich quasi mir so eine komplett neurodivergente Welt wünschen, wo alle genau sind wie ich, also um das geht es mir gar nicht, aber ich würde mir tatsächlich zu Weihnachten wünschen, das war ja unser Thema heute, wenn ich wirklich so schnippen und zaubern könnte, dass die Welt so ist, dass sie halt nicht mehr so anstrengend ist für die, die nicht neurotypisch sind und dass einfach so ein gegenseitiges Interesse und einfach jemanden so nehmen, wie er ist, halt da ist, so dass wir uns nicht immer so wahnsinnig das Gefühl haben, uns so anpassen zu müssen, weil das habe ich nach wie vor, dass ich, ich maskiere bei Weitem nicht mehr so viel wie noch vor Jahren, das merke ich, aber in bestimmten Situationen, wie im Elternbeirat oder so, in Gesprächen mit Lehrkräften oder ähnliches oder auch mit anderen Eltern, bei denen ich sofort rieche, dass sie nicht neurodivergent sind, da habe ich schon so meinen Business-Anzug quasi an, das merke ich. Da bin ich schon anders. Wobei im Elternbeirat, die kenne ich jetzt schon so gut, weil ich so lange drin bin, dass ich da also nach Herzen hibble und keine Ahnung, auch zum Teil sehr unpassende Sachen, glaube ich, sage. Aber sie reagieren nicht mehr so geschockt wie noch vor 8 Jahren. Also die Zeit bringt es dann so. Aber das würde ich mir halt, also ich würde mir wünschen, dass es eine Normalität ist, halt nicht neurotypisch zu sein. Dass das genauso normal ist, wie wenn du halt dem Großteil entsprichst, dass es genauso normal ist, wenn du halt irgendwelchen 10% oder 5% oder 3% entsprichst und da niemand drüber nachdenkt, wer sich jetzt wem anpassen muss, sondern dass wir es halt vielleicht so machen, dass es für alle geht. Das wäre mein Wunsch. Ganz klein.
Dafür braucht es halt Informationen.
Ja, ne? Wir arbeiten ja dran.
Bei Lehrkräften, ne? Solange das kein Ausbildungsinhalt ist.
Ja, oder nur so angekratzt wird.
Ja, wenn überhaupt, ne? Solange Lehrkräfte sich da selbst drum kümmern müssen, weil sie irgendwie ein persönliches Interesse irgendwie dran haben.
Ja, genau, am besten auch noch selber finanzieren und in ihrer Privatzeit machen. So,
Ja,
das stimmt. Oder auch sowas wie,
Ich hatte letzte Woche oder sowas, habe ich ein Seminar gehalten für Kita-Fachkräfte über hochbegabte Kinder in der Kita.
Mhm, toll. Mhm.
Und der Raum war voll, ja, es war ausgebucht.
Wow, cool.
Und ich habe mich kurz gewundert und habe dann aber mitbekommen, dieses Seminar ist Teil einer Reihe, ne, über Inklusionspädagogin oder Pädagoge zu werden und damit quasi Pflicht.
Also ich war jetzt auch kurz erstaunt und habe mir gedacht, das wundert mich tatsächlich, dass da gleich so ein Andrang ist, vielleicht aber auch, weil es noch nicht so viel gibt. Aber cool, ja. Aber ganz ehrlich, selbst wenn sie, also immerhin haben sie es dann schon mal gehört. Was ich schade finde, ist, dass ich, wenn ich in Seminaren bin, die sich nicht selbst ausgesucht haben, sondern die der Träger ausgesucht hat oder die Schule oder so, Schulleitung, dass ein großer Prozentsatz von Leuten drin ist, die ich halt gar nicht erreiche. Weil die von vornherein sagen, ich glaube da nicht dran. Also das hatte ich erst vor kurzem, dass jemand zu mir kam und gesagt hat, ja, ich mache heute schon mit, weil das ist ja meine Arbeitszeit hier und so und ich muss ja. Und es ist jetzt auch nichts gegen dich, aber also an ADHS glaube ich halt einfach nicht. Und dann fällt dir natürlich auch erstmal alles aus dem Gesicht. Und da, ja, Birgit, du nix. Und genau, also die Birgit ist ja heute da, die ist ja meine Diagnostikerin, was die jetzt eine Warteliste von hier bis Timbuktu hat, weil ich jeden, den ich kenne, zu ihr schicke, der fragt, wer diagnostiziert gut. Und die hat das ganz ausführlich gemacht. Die hat mir ein 10-seitiges Gutachten, glaube ich, erstellt, Birgit, gell? Also es war sehr ausführlich.
Ja. Sind immer so zwischen 8 und 14 Seiten, ja.
Genau, also das ist wirklich intensive Arbeit und sie hat es ja nicht in einem Wochenendkurs gelernt, sondern sie ist klinische Psychologin, hat einen Magister. Und wie ist es dann aber hier in der Realität? Also mein Kind hat da auch eine Diagnose bekommen, die genauso sorgfältig gemacht wurde. Das wird aber halt in Bayern, ich glaube in vielen anderen Bundesländern auch, in der Schule nicht anerkannt für einen Nachteilsausgleich, weil jetzt haltet euch fest, da ist keine fachärztliche Unterschrift drauf. Ich war bei einer Frau, die Psychologie studiert. Das ist, glaube ich, einer der schwersten Studiengänge überhaupt. Ich habe ich glaube, bei meiner Tochter eben auch 10-12-seitiges Gutachten. Ja, das tut uns total leid, aber das ist nicht gültig. Ja, wie, das ist nicht gültig? Ja, weil das ist ja nicht vom Arzt. Ja, nee, das ist von der Psychologin und die darf diagnostizieren. Ja, ja, schon. Naja, das glauben wir nicht. Also zum Glück haben wir das dann über unser SPZ dann mit langem Hin und Her regeln können. Aber das ist auch sowas, was ich mir wünsche. Ich wünsche, dass diese ganzen großen Steine in unserem Weg weggenommen werden. Also Birgit, bei dir landen doch bestimmt auch ganz viele Leute, die echt verzweifelt sind und die bestimmt nicht zum ersten Mal in der Diagnostik waren, oder?
Richtig, genau. Ja, ich würde mir total wünschen, dass es erstens mehr Leute gibt, die diagnostizieren und auch diagnostizieren können.
Und es gescheit machen.
Also die auch, ja. Die sich auch mit Autismus und ADHS bei Frauen und Mädchen auskennen. Ja. Das wäre so mein Wunsch, dass es da viel, viel mehr Leute gibt. Genau. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Eltern und die Kinder einfach ehrlich, also dass mit denen ehrlich umgegangen wird und dass man die einfach ernst nimmt.
Ja.
Und dass sie nicht 7 Diagnostiken machen müssen, bis irgendjemand rausfindet, okay, ja, es ist jetzt wirklich ADHS oder wirklich Autismus, obwohl genau. Sie es selbst eigentlich ja schon seit Jahren wissen.
Ja.
Und ich genau. würde mir auch wünschen, dass es viel mehr Kassendiagnostik gibt, dass die Leute das nicht selbst zahlen müssen, weil das ist einfach extrem teuer. Genau.
Ist das bei euch in Österreich, ist das nicht sogar allgemein Privatzahlerleistung? Oder kann man es da schon auch?
Nee, es gibt Kassendiagnostik, aber da wartest du halt auch 2 Jahre oder so.
Ich wollte gerade sagen, also ich kann jetzt dann meinen Termin für die Autismusdiagnostik absagen, die ich vor 2 Jahren bekommen habe für dieses Jahr am 1. Juli. Mit dem Zusatz, die Diagnose kriegen Sie sowieso nicht, das kann ich Ihnen gleich sagen. Aber weil ich so hoch über dem Cut-off war, musste er mir die Diagnostik geben. Also allein das, jemanden diesen Vorfragebogen ausfüllen zu lassen, zu sagen, also er hat zu mir gesagt, naja, Sie sind ja ganz knapp drüber und ich glaube, ich war 5 oder 6 Punkte drüber, das ist nicht ganz knapp. Und dann irgendwie zu sagen, aber ja, dann machen Sie halt die Diagnostik, aber das kann ich Ihnen schon sagen. Also Sie können mir in die Augen schauen und Sie arbeiten mit Menschen. Übrigens der Mann, der mir vorher die ADHS diagnostiziert hat, der ja auch vielleicht mal in Betracht ziehen könnte, dass das auch irgendwo mal so mit reinspielt oder so. Also insofern, das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir eigentlich ganz viele Birgits. Ich wünsche mir ganz viele Birgits, die überall auf der Welt sitzen, aber das geht leider nicht, deswegen kannst du nicht Diagnostikerinnen ausbilden? Kannst du da mal so, oder du könntest vielleicht Fortbildungen für Diagnostiker machen, so über Maskieren und über weibliche Präsentation. Schmeiße ich jetzt mal so in den Raum.
Wer weiß, vielleicht.
Ja. Schreib doch da mal ein Buch.
Ja, eh.
Oder? Ja, also, und was wünschst du dir für die Kinder mit Dyskalkulie und für deren Eltern? Weil da bist ja du oder mit LRS auch, die haben es ja auch nicht so easy peasy.
Genau, denen wünsche ich, dass
Warte kurz, bevor wir zu LRS und Dyskalkulie springen. Ich würde so gerne.
Ich wollte es gar nicht der Reihe nach machen.
Bitte?
Ich wollte es gar nicht der Reihe nach machen, kennst mich doch.
Ich würde so gerne, in meinem Kopf ist noch eine Klammer offen, ich habe keine Ruhe.
Ja.
Nämlich die Klammer. Ich dachte gerade, ach Mensch, wie unterschiedlich das ja auch ist. Ne? Also wir sind gerade eingestiegen mit dem Kommentar, ich wünsche mir gesehen werden und verstanden werden und ernst genommen werden.
Ja.
Und jetzt gerade hat sich ja schon gezeigt, ach guck mal, ein Stück weit wünscht sich Andrea für das Gefühl von gesehen, verstanden werden auch Räume, in denen Maskieren nicht notwendig ist, weil wir alle wissen, ja, wo reden wir hier. Während genau. Mildi sagt, oh, da habe ich gar nicht so einen Bedarf, ich muss das nicht offen dran geschrieben haben, solange ich mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe, irgendwie vibe und so, dann reicht mir das schon. Während ich sagen würde, für meinen engsten Kreis brauche ich aktuell super dringend Menschen, die eben nicht nur, ja, es kann gut sein, dass ich irgendwie ein bisschen besonders fühle, sind, sondern die klar über Diagnosen sprechen, die die Reflexionsebene haben von, was bedeutet dann diese Diagnose, was heißt das, die zu integrieren, was heißt das, in die Generationen zu gucken, nach vorne und nach hinten, was heißt das für mein Aufwachsen, was heißt das für Partnerschaft, warum ist die so schwierig, warum ist Kommunikation so schwierig, bla 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 bla. Das sind meine absoluten Intensiv-Hyperfokus-Themen seit 3, 4, 5 Jahren jetzt. Und darüber muss ich viel sprechen können. Und jemand, der da die Bereitschaft der Reflexion nicht hat, ist da einfach super schnell schrottgenervt davon, dass ich das einfach über Jahre jetzt nicht lassen kann, mich ständig darüber unterhalten zu wollen. Und ich fände total spannend, Birgit, von dir zu hören, die Eltern, die dann zu dir kommen, die unter Umständen eben schon bei Pontius und Pilatus waren, bevor sie zu dir kommen, was die wahrscheinlich ja an vielen Stellen dann eben erleichtert sind, einfach weil sie ein Gegenüber haben, was sie ernst nimmt und versteht. Was ist das, was die äußern? Wo liegt deren größte Entlastung da drin, dich zu haben? Ist es der Austausch mit der Schule? Ist es das Selbstverständnis? Was ist deren größter Punkt so? Was würdest du sagen?
Es ist so dieses Gefühl, okay, wir sind nicht die Einzigen auf der Welt. Es gibt auch noch andere Leute. Also es gibt andere Familien, die gleiche, ähnliche Probleme haben. Also so dieses, ja, eben wir sind nicht allein. Ja. Und außerdem so, ja, und jetzt werden wir endlich mal ernst genommen. Und teilweise habe ich irgendwie Eltern da sitzen, die dann bei der Befundbesprechung irgendwie in Tränen ausbrechen, weil sie jetzt endlich wissen, was los ist, beziehungsweise weil es jetzt endlich bestätigt wurde, was sie eigentlich schon seit vielen Jahren irgendwie geahnt oder gewusst haben. Und sie vorher einfach nicht ernst genommen wurden. Ja, genau. Und erst diese Woche hat zu mir eine junge Frau gesagt, ja, sie ist extra zu mir zur Diagnostik gekommen, weil sie halt einfach weiß, ich habe selber ADHS. Und von daher hat sie sich gedacht, ja, dann bin ich die, die das auch rausfinden kann, ob sie das hat oder nicht. Weil zu jemand anderen wäre sie gar nicht gegangen, weil sie sich gedacht hat, ja, da kommt ja eh nichts raus. Also es ist halt total wichtig. Und es gibt, glaube ich, schon ein paar Leute, die irgendwie so im Spektrum sind und diagnostizieren, aber es sind halt nicht viele. Und deshalb ist es halt
zumindest Wissen, ne? Also ich kann mir ja total vorstellen, dass es ganz viele gibt. Ich habe einen Befreundeten seit Kindheit an diagnostiziert, und das ist ja auch nochmal ganz anders, Autisten, der im medizinischen Bereich tätig ist, der, als er dann das erste Mal, die müssen ja dann so 1000, also als, ne, hier, Schulmediziner-Dings, dann macht man ja, Schulmedizin sollen wir übrigens gar nicht sagen. Also, wir sollen sagen, was wir wollen, aber wenn wir von Schulmedizin sprechen, tun wir uns keinen Gefallen, weil das ist auch egal. Große weitere Klammer.
Jetzt muss ich voll nach, also wir sagen dann einfach nur noch Medizin, jetzt ist in meinem Kopf wieder so, plapp, Fenster auf, wie sage ich mir jetzt richtig? Also nur Medizin.
Medizin wäre das Richtigere, wenn man so möchte.
Evidenzbasiert, okay.
Weil Schulmedizin eben so eine, wir verteufeln das auch, Begriff ist ursprünglich. Wir gehen weg von evidenzbasierter Medizin. Das wird so ein bisschen, ja, egal. Googelt, wenn...
Nee, jetzt ist es schon gut. schon durch.
Jedenfalls in diesem Studium macht man ja dann 1000 verschiedene, das heißt nicht Praktika, aber quasi. Und an der Stelle, an der er das erste Mal sagt, ja, vielleicht ist es so ein bisschen relevant. Ich wollte sagen, ich bin halt autistisch. Aha, das war uns klar, du. Das musst du nicht sagen, weil du stehst ja hier, wir sehen dich ja. Und dann im Raum des Teams so ein Nicken in die Richtung und Nicken in die Richtung. Und ja, nee, ich habe mich nie um eine Diagnose gekümmert, weil ich komme ja klar, Männer halt großteils, ne? Die ja, ja an vielen Stellen eben auch keine Diagnose brauchen, weil sie sich ein Leben aufbauen können, in dem das auch so funktioniert. Ganz häufig, also gerade die eher Richtung Autismus, Männer. Ich glaube, bei ADHS ist das nochmal anders, kann ich mir vorstellen. Das ist aber
schwieriger, gerade, ja.
Mit dem eher autistischen Ende der Waagschale sozusagen, glaube ich, funktioniert das relativ häufig, dass das, was denen schwerfällt, eben durch eine, wenn dann vorhanden, Partnerin oder Eltern lange ausgeglichen werden kann. bla bla bla. Jedenfalls, ich kann mir vorstellen, dass da richtig viel, also ich finde auch insgesamt, wenn man aufs medizinische System guckt, diese ganze Idee von Diagnostik und wir können das alles in Nummern pressen. Und ich finde das sehr autistisch, muss ich sagen. Und, überleg mal, was du können musst, also um dieses Medizinstudium durchzuhalten allein schon, wie sehr du Bulimie lernen können musst, um das zu schaffen. Ist ja bei Psychologiestudium nicht viel anders, nur halt ein bisschen kürzer.
Brauchst halt das richtige Spezialinteresse, würde ich sagen.
Genau. Und wenn du so einen Impfstoff entwickeln willst, wie krass muss dein Hirn sein? Das können doch eigentlich nur Menschen, die irgendwo in dieser neurodivergenten Wolke unterwegs sind, dass die sich so lange festbeißen können an einem Thema.
Und jetzt hört mal gut zu da draußen.
Ohne uns wird dir nichts. Dass die schaffen, Grundlagenforschung zu betreiben.
Ja.
Mit dem potenziell Arbeit hier 15 Jahre ins Nichts. So, das ist, also schaff das halt mal. Ich wette, das können neurotypische Menschen nicht. Und ich glaube, dieses ganze Gesundheitssystem, ich setze Anführungsstriche für große Anführungsstriche, das ist ja eher ein Krankheitssystem, wir verwalten Krankheit, basiert auf eher autistischen Grundannahmen von, wir können das messbar machen, wir können das in Zahlen pressen, wir müssen das auch. Es wäre ja durchaus auch möglich zu sagen, ADHS, Autismusdiagnostik, funktioniert eben nicht über, okay, wenn ich diagnostiziere, und es gibt ja Menschen, die das durchaus auch machen, die meisten sind ja, okay, wir haben dieses Standardsystem der Diagnostik, wir machen Fragebogen A, Fragebogen B, wir machen den ADOS, wo die Menschen, die es erfunden haben, mittlerweile sagen, naja, gerade bei hochmaskierenden Mädchen kannst du genauso gut würfeln.
Das ist sehr schön, ja, sehr schön formuliert.
Kannst es auch sein lassen, wir haben halt nichts Besseres.
Ja.
Wenn eben der Verdacht schon da ist ein hohes Maskieren da, ja, dann schmeiß doch die Diagnostik, die du sonst immer machst, über Bord und guck halt anders hin.
Ja.
So, dann mach Diagnostik innerhalb einer Therapie, dann mach Diagnostik, indem du die alte Videos von dem Kind anguckst, wenn es die, also wir sind ja so, das Handy ist immer mit dabei, es wird wahrscheinlich Videomaterial geben aus der frühen Kindheit dieser Kinder und dann macht, und diese neurodivergenten Eltern sind ja für diese Dinge häufig auch in der Lage, die haben keine Ressourcen, ungefähr gar keine, aber die sind ja, was das angeht, krass in der Lage vorzuarbeiten und zuzuarbeiten. Die kommen ja eben meistens mit einer langen, Birgit sagt, die kommen in einer langen Liste von, das ist, warum ich das so sehe. Und die haben das vorsortiert, vielleicht im Kopf, vielleicht auf Papier, richtig?
Ja, genau. Und, sind mit Jahren 27 drin. Befunden und alles Mögliche. Ja, und jeder kommt mit einer langen Liste mit. Das.
Da kriege ich voll Gänsehaut.
Ich habe zwei TikToks gesehen und deshalb glaube ich, ich habe das jetzt. Und
ja, aber genauso ist ja die öffentliche Wahrnehmung. Das ist auch was ich mir wünsche. Noch ein Weihnachtswunsch. Ich würde mir wünschen, dass das nicht so abgewertet wird, wenn Leute noch nicht diagnostiziert sind, von sich selber sagen, ich denke, ich bin hochbegabt oder ich denke, ich bin hochsensibel oder ich denke, ich habe ADHS oder bin auf dem Spektrum. Und dann sagt eben jeder, ja genau, hast jetzt zwei TikToks gesehen oder warst mal 5 Minuten auf Instagram, jetzt hast du das. Jetzt hat ja jeder so ein bisschen. Ich wünsche mir, dass echt jeden, der Blitz trifft, ich wünsche immer jedem einen Lottogewinn, damit dann die Südsee ziehen kann, der solche Sprüche rauslässt. Das ist so verletzend, wenn Leute ihr Leben lang das Gefühl haben, sie sind anders und dann vielleicht auch auf Instagram oder so durch Influencerinnen oder wie auch immer draufkommen, was es sein könnte, sich dann gezielt informieren und sagen, ja, das passt bei mir alles. Und dann kommt irgend so ein Dolly daher und sagt dann, ja klar, also du bist doch nicht autistisch. Das, vor allem dann sowas wie, das würde ich ja wissen. Ja, nee, klar, Onkel Heinz, würdest du das wissen.
Weil du hast ja 3 TikToks gesehen, du hast mir was voraus.
Genau, oder auch, was ich auch sehr schön finde, ist, oft haben ja die älteren Generationen da so ein bisschen mehr Probleme, bei denen wir das ganz offensichtlich sehen. Da war auf dem Kongress übrigens auch ein ganz toller Vortrag mit einem möglichen Grund, die darauf eingegangen ist, wie gefährlich es früher war, anders zu sein oder eben vielleicht Autist gerade zu sein oder asozial, wie das bezeichnet wurde, zu der NS-Zeit. Also die ist da ganz gezielt drauf eingegangen, hat gesagt, früher war das eine potenzielle Gefahr, wenn dein Kind aus der Reihe getanzt ist, aufgefallen ist, wenn es dann hieß, oh, Jugendamt wird gerufen, Kind wird weggesperrt oder Schlimmeres. Also das sind Ängste, die bei Generationen quasi da noch drinstecken, sodass niemand wissen will, wenn das Kind anders ist und alles auf die Seite geschoben wird. Mal abgesehen davon, das war bei mir auch ganz lang so, dass ich mir bei vielen Sachen bei meinen Kindern gedacht habe, hä, wieso, das ist doch nicht auffällig, das ist doch ganz normal. Ja klar, weil ich das auch habe. Und also meine Eltern halt zum Großteil auch wenn sie das nicht hören wollen. Deswegen fällt es ja auch oft ganz lang nicht auf, wenn in der Familie eigentlich, gerade beim Autismus finde ich, so viele Leute so dermaßen offensichtlich autistisch sind, dass das eigentlich ja jeder diagnostizieren könnte im Vorbeigehen und die dann sagen, was, nee, das hat es bei uns in der Familie noch nie gegeben. Die Tante Rosi hat halt da ihren Tick, mit denen, dass der Löffel immer genau so liegen muss und nein, oh, das Bild darf sie nicht anfassen und ja, nicht hier in die falsche Richtung atmen, aber die ist halt einfach so. Dann lachst du auf dir. Kennst du das auch?
Kenn ich irgendwoher.
Also ist bei mir in der Familie auch sehr deutlich. Falls jetzt jemand von euch zuhört, was ich nicht glaube, sorry, aber es ist so. Ich habe das nicht aus der Luft aufgeschnappt.
Aber ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, wo wir wirklich auch genauer eigentlich mal ja hinschauen dürfen. Also so von wegen, ja, wie viele sind eigentlich überhaupt neurotypisch und wie viele eigentlich halt eben nicht? Weil das ist
sind
ja
wir
eigentlich
echt so wenige,
ja,
gell?
Wo er, glaube ich, einfach so falsche Zahlen ja sozusagen einfach kursieren. Und viele, ich kenne ja auch viele, die sagen, ja, ich bin mir sicher, dass ich es habe, aber eine Diagnose, naja, für mich passt es ja schon
ja,
so.
Genau, kenne ich auch ganz
viele. Ganz viele, allein diese Prozente, wenn man das ja auch mal überlegt.
Ja, weil voll, Kirsten, weil das passt für mich null zusammen. Also die Zahlen, die ich immer lerne, die in Büchern stehen, die passen für mich überhaupt nicht zusammen. Und letztes Mal, als ich in der Schule eine Fortbildung gehalten habe, hat ein Lehrer gesagt, na toll, ja, wenn das so wenige sind, dann mache ich, habe dann 30 Kinder in der Klasse und für ein oder zwei, die da vielleicht betroffen sind, ist ja immer dieses, soll ich dann da alles ummodeln? So, wo ich dann auch gesagt habe, also erstens werden es wesentlich mehr sein wahrscheinlich. Und es war auch noch eine Privatschule, sodass sich dann eine gemeldet hat und gesagt hat, ich glaube, bei uns in der Schule ist der Prozentsatz wesentlich höher, weil die halt alle auf der Regelschule einfach schon nicht zurechtgekommen sind und dann quasi jetzt zu uns rübergehüpft sind, weil die Eltern verzweifelt waren und die Kinder. Aber grundsätzlich, also ich bin auch der Meinung, die Dunkelziffer finde ich immer so schwierig zu sagen, weil Dunkelziffer, das habe ich im Hinterkopf für Verbrechen, die nicht gemeldet werden. Aber die tatsächliche Anzahl von neurodivergenten Menschen hierzulande und überhaupt weltweit ist meiner Meinung nach also eklatant höher als das, was in allen Berichten steht. Eigentlich gehört uns die Welt, Freunde. Also man muss ganz klar sagen, wenn jetzt alle endlich mal checken, dass sie es auch sind und die 10%, die es dann nicht sind, dann übernehmen wir den Laden.
Ich?
Ja, und vor allem ist
ja. Sag du, Kirsten, gerne.
Nee, ich wollte gerade ergänzen, genau, die Frage ist ja vor allem auch immer bei der Schule dann ankommen, so oft mit, ja, aber wenn es ja nur so wenige gibt, dann warum sollen wir was anpassen? Aber die Frage ist ja auch immer, Sie können es ja vermutlich auch so sehen, aber man kann ja trotzdem, oder man weiß ja eigentlich trotzdem, dass ja gewisse Strukturen oder Bewegungen im Unterricht oder
für alle
gewisse Fidget Toys, was auch immer, für jeden eigentlich auch irgendwie gut wären.
Also das ist genau das, also was daher, ich auch, genau, das so habe ich dann auch argumentiert und habe gesagt, ja, du machst dann aber das nicht für zwei Kinder besser, sondern du machst das für deine komplette Klasse besser, weil auch die anderen dann weniger Leistung erbringen müssen, um sich das zu erarbeiten, weil es auch für die anderen dann leichter zu handeln ist. Und dann ist das doch eigentlich ein Win-Win. Aber dieses Grundgefühl bleibt bei vielen Lehrkräften, die sagen, ich glaube, das kommt auch durch die Überforderung einfach aus unserem System raus. Was soll ich denn noch? Also dieses, was soll ich denn noch alles machen? Es ist doch eh schon alles so viel und jetzt soll ich auch noch wegen einer kleinen Prozentzahl meiner Klasse da noch irgendwas ändern. Ich glaube, dass das oft vielleicht auch der Beweggrund ist, aber Hast du völlig recht. Hast du völlig recht. Ja, naja, so viele Sachen eben, wünschen wir uns.
Ja. Das ist ja eben viel zu wenig im Studium schon. Also ne, die fangen ja dann, wenn sie fertige Lehrkraft sind, vielleicht an, sich selber weiterzubilden. Und es ist ja auch nicht, also fällt mir ja manchmal auch schwer, das nicht aus den Augen zu lassen. Es gibt ja auch nicht nur neurodivergente Kinder. Es gibt ja noch viele weitere Themen, die da in der Klasse sitzen.
Also ja, natürlich.
Ich bleib trotzdem so, das täte allen gut, auch den frisch geflohenen Kindern, auch den unter Umständen traumatisierten Kindern, auch denen, die aus welchen Gründen auch immer kein familiäres Umfeld, also kein weiteres familiäres Umfeld näher haben, für Arbeit umgezogen, was auch immer. Auch denen, die einfach vielleicht in warum auch immer schwierigen familiären Verhältnissen leben, die Patchwork leisten müssen, bla bla, was auch immer, also leisten jetzt im Sinne von die Kinder reisen vielleicht von Stadt zu Stadt auch immer wieder oder so, deshalb und leisten müssen Eltern dann natürlich auch, aber Kinder müssen im Patchwork unter Umständen ja auch was leisten an Anpassung immer wieder und Kooperation. Und ja, es gibt 1000 Themen und auch da kann man sagen, ja, auch wenn ich mich auf Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache erlernt haben, konzentriere, auch da profitieren grundsätzlich alle davon, wenn ich anfange, Dinge nicht nur zu beschriften, sondern auch zu bebildern, wenn ich anfange.
Und wenn ich ganz viel praktisch mache, was ich mit den Händen anfassen kann.
Wenn ich ganz viel praktisch mache, wenn ich grundsätzlich viel singe, viel reime.
Ja.
Also jetzt, ich habe so Grundschule im Kopf, ne?
Ja. Ja, Oberstufe ist dann Rappen, weißt du? Da den Faust oder so.
Da profitieren auch wieder alle von. Aber ich möchte behaupten, es ist auf einem anderen Level. Dieses Denken für neurodivergente Menschen und die zu inkludieren, bedeutet ein auf eine Art umfassenderes. Also ich habe ja auch so ein Allergokit zu Hause. Und auch das ist so ein Punkt, wo ich denke, ach, das wäre schön, wenn Allergie oder irgendwelche Ernährungsbesonderheiten grundsätzlich
Diabetes kann ich auch mal so reinschmeißen. Überhaupt nichts mit Neurodivergenz zu tun. Aber ich habe eine Freundin im Elternbeirat, deren Sohn Diabetiker ist. Und was da alles schiefläuft, weil die Leute nicht informiert sind, also wie oft der da selber in der Verantwortung ist mit seinen gerade mal 12 Jahren oder so und uns echt auch brenzlig werden könnte. Also muss man ganz klar sagen, also das ist halt, wenn es nichts Sichtbares ist, wie eben ein Rollstuhl oder so, wo jedem klar ist, okay, das Kind braucht Hilfe, dann wird es echt sehr schnell sehr schwierig in allen Bereichen, finde ich, ja.
Ja, und ich finde eben, wenn wir uns mit Neurodivergenz beschäftigen, dann können wir gar nicht anders als relativ bald dahin kommen, dass es in allen Situationen und Strukturen, im pädagogischen, aber auch, keine Ahnung, Ergotherapeutin, was weiß ich, es geht im Kern in, wie kriegen wir das hier hin, gemeinsam eine gute Zeit zu haben.
Ja.
Ob ich ein neurodivergentes Kind vor mir habe oder ein geflohenes oder das kartoffeldeutsche Kind, ne, aus der Bauernfamilie, völlig egal.
Das Landwirt, der heißt es.
Entschuldige bitte.
Ich komm nicht vom Bauern.
Ich bin halb auf Moog groß geworden. Ich finde nicht. Nein. Also genau.
Ich nicht. Mit
Haus und Hof. Völlig egal, wenn ich mich darauf konzentriere, wenn ich nicht eben frage, okay, was ist innerhalb meiner Strukturen hier möglich, sondern was brauchen wir eigentlich? Und dann muss ich vielleicht sagen, ja, okay, und innerhalb meiner Strukturen kann ich aber nur das und das ermöglichen. Ne? Also ich habe als Ergotherapeutin genau die und die Zeit und ich habe den und den Raum oder was auch immer. Dann wir könnten so viele Konflikte einfach ziehen lassen, wenn wir sehen, wir stehen an dieser Stelle eigentlich nebeneinander. Eltern und Lehrkräfte, Eltern und ErzieherInnen, Pflegekräfte und Angehörige, egal in welchem Kontext es ist. Und also das ist ja auch nochmal super spannend. Ne? Ich bin gespannt, wann wir da ankommen, wenn wir Neurodivergenz und SeniorInnen Arbeit betrachten und keine Ahnung, Zusammenhänge mit Demenz, wenn das irgendwann kommt und wenn dann die Zusammenhänge kommen mit, wie neurodivergent sind die Pflegekräfte, die es leisten, wie ultra schwierig und neurodivergenz unfreundlich sind diese Arbeitsstrukturen.
Ja.
Genau, und ich möchte unbedingt die steile These aufstellen. Die steile
These, okay, ja.
ich würde so gern untersuchen, Frau Dr. Schuh, in dem gerade aktuell veröffentlichten, endlich vorhandenen Grundlagenbuch über PDA-Autismus, sprach eben im April auf dem Berliner Autismuskongress vom, ich schreibe es in die Shownotes, welcher Verlag?
Ja, bitte.
Spannender Verlag. Die sprach davon, ihre These ist, PDA-Autismus bei Kindern taucht gerade so viel häufiger auf. Der ist auch vor zig Jahren schon beschrieben. Was ich auch nochmal ganz spannend finde. Aber der taucht jetzt so viel häufiger auf, weil, ich weiß noch nicht genau wie, sagt sie, aber ich glaube, diese bedürfnisorientierte Begleitung und Erziehung hat damit was zu tun.
Und da schreien jetzt gleich wieder, ich hab da Kind, ich hab's genau fort gesagt. Genau. Ja, dieser bedürfnisorientierte Scheiß.
Das ist natürlich
aber
total,
das ist was Positives. Ja, das könnte man ungünstig halt auslegen, ist es aber nicht.
Ist es super spannend. Heißt, also sagen wir, das passiert. Sagen wir, die Zahlen von PDA-AutistInnen, nicht nur werden häufiger diagnostiziert, sondern die gibt es wirklich öfter, weil bedürfnisorientiert begleitet werden wird. Das heißt, was wäre denn sonst mit den Kindern gewesen? Wären die leider einfach zerbrochen, weil sie in Strukturen gequetscht werden? Ja. Oder ist es so, dass sie durch die Begleitung eine emotionale Entwicklung leisten können, die sie aber so anstrengt, dass sie eben dann im, ne, wahrscheinlich, meistens kommt das PDA ja erst diagnostisch wirklich zum Tragen, wenn ein Burnout da ist. So. Mhm. Und die landen im Burnout über diese intensive emotionale Belastung und Anstrengung.
Mhm.
Was aber eben auch bedeutet, dass sie Fähigkeiten entwickeln können, die sie vor 20, 50, was weiß ich, Jahren niemals hätten entwickeln können. Die wären emotional vielleicht viel kleiner geblieben, hätten sich an dem autistisch an Strukturen festgehalten. Ah, so macht man das. Sag mal, gib mal dem Händchen, gib mal der Tante das Händchen. Mhm. Ah, so macht man das. Ich fühle mich schrecklich, aber ich gehe über meine Grenzen.
Aber ich mach's, ja.
Ich finde es so super ultra spannend. Und wenn man das jetzt anguckt und vielleicht sogar zusätzlich auch noch guckt, welchen Einfluss haben insgesamt die Medien, denen wir ausgesetzt sind, die große Informationsflut, der wir ausgesetzt sind, die insgesamte Weltlage, der wir als Eltern gerade ausgesetzt sind, die aktuell Kinder begleiten, die dann ja neurodivergent diagnostiziert werden, ist es vielleicht wirklich so, dass wir zunehmend neurodivergente Menschen haben, dass diese, das ist ja so grob 20-80, ne? 80 neurotypisch, 20 neuro. Sind das die Zahlen, Birgit?
Das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Birgit schüttelt auch den Kopf, weil Neurodivergenz ja so weit gefasst ist und dann, also manche nehmen ja zum Beispiel das Down-Syndrom da noch mit rein, andere nicht. Das, glaube ich, kannst du so pauschal gar nicht sagen. Also das könntest du quasi nur für jede einzelne Neurodivergenz sagen. Aber wahrscheinlich ist es das auch das, was nach außen so vielleicht gesehen wird, dass halt der große, große Großteil der Menschheit halt eher neurotypisch ist. Wie gesagt, ich sehe es anders.
Und das finde ich ja eben den spannenden Punkt. Also natürlich, ne, wir familiär ist eine Häufung da, meistens wählen wir Berufe aus, in denen eine Häufung da ist. Wie Mili gerade gesagt hat, wir finden uns gegenseitig in Kursen, im Klavierunterricht, egal. Ja. Ich mach das Wildniswochenende, wo ich die Neurodivergenten, ganz offensichtlich Neurodivergenten anderen Eltern treffe. Wir suchen uns thematisch ja auch aus und haben da ja auch eine ganz andere Freiheit als noch vor 50 Jahren. Ne?
Ja.
Wo man halt auf dem Dorf war und dann gab es da vielleicht ein Trimm-Dich. Sportverein, fertig. So, das war die Möglichkeit. Sport. Und jetzt können wir uns anders in Grüppchen zusammenfinden. Jetzt finden vielleicht auch eher noch neurodivergente Ehen statt oder neurodivergente Elternschaften, Ehe hin oder her, egal. Neurodivergente Menschen tun sich zusammen, bekommen gemeinsam noch neurodivergentere Kinder. Ist es vielleicht so? Ich fände es ganz spannend. Und neurotypisch kann ja nur neurotypisch heißen, solange es eben die Mehrheit ist. Sonst sind sie ja nicht
klar.
Typische.
Sonst sind wir. Sonst dreht sich das, das Rädchen. Dann sind die Neurodivergenten.
Die Muggel.
Die Muggel, genau. Dann sind die Muggel die Neurodivergenten. Das ist eine total spannende Theorie, Lena. Sehr cool. Ich sage Weltübernahme und so. Was mich jetzt aber noch interessiert ist, also die Kirsten und du da unten, das hat auch noch da, weiß ich nicht, ob der Namen sagen darf, Habt ihr denn auch, also jetzt hast du den einen Wunsch von der Mama schon mitgebracht, Kirsten, aber hast du auch was, wo du sagst, das würde ich mir eigentlich wünschen, also entweder für dich persönlich oder für eure Familie oder allgemein?
Genau, also ich habe ein paar Gedanken mal einfach gemacht, also es wurde auch schon gesagt, also natürlich wünsche ich mir vor allem ja mehr Verständnis, genau. Ja, und nicht nur für die Kinder, sondern auch eben für die Eltern, die dahinter stecken, das ist ja immer so dieses Thema, genau. Und und auch mehr Unterstützung, also dass irgendwie trotzdem, wir irgendwie mehr Unterstützung bekommen, sei es ja auch durch trotzdem auch Freunde, Bekannte, die das halt irgendwie als normaler trotzdem auch wieder betrachten und sagen, klar, ich helfe dir irgendwie gern mal zum Beispiel. Was ich aber, wie gesagt, eigentlich noch so die größte Hürde finde, ist wirklich halt diese ganze Aufklärungsarbeit, also wirklich so diese unterschiedlichen Gehirne, was da eigentlich wirklich irgendwie ist, weil man kann es ja eigentlich sehr gut erklären und viele kennen die Begrifflichkeiten mit ADHS, Autismus, wie auch immer und die wenigsten wissen ja eigentlich, was dann dahinter steckt. Also, dass da wirklich eigentlich viel mehr aufgeklärt wird in dem ganzen Bereich.
Das stimmt.
Genau, um halt da auch irgendwie so diese ganzen Vorurteile rauszunehmen und das Ganze mit Offenheit auch dann begegnen zu können.
Ja, genau, absolut.
Dass auch dieses Schubladendenken ja auch einfach irgendwie...
Dass das weg ist, ja.
Weg ist, genau. Und eben auch fürs ganze Miteinander, dass wir eben einfach milder miteinander umgehen können oder miteinander umgehen, dass wir nicht mehr versuchen, irgendwie Kinder irgendwie anzupassen, sondern sie auch einfach so zu lassen, wie sie sind. Und dass wir auch viel mehr nochmal uns selber ganz oft reflektieren, weil ja viele einfach in irgendwelchen Mustern drinstecken. Und ich glaube, es macht schon auch Sinn, dass man sich selber und seine eigene, so ein bisschen Kindheit ja auch mal so ein bisschen so hinterfragt, weil ich aber auch denke, dass wenn man jetzt einen neurotypischen Papa zum Beispiel hat mit einem neurodiversen Kind, ist es ja öfter mal ein bisschen schwieriger, weil dieses eine Schema ja da ist, was die Person kennt, aber natürlich ein anderer Umgang ja auch wichtig ist, ein anderes Verständnis wichtig ist.
Absolut.
Und genau,
dass man da einfach einen anderen
Blick auf vieles bekommt.
Was ich da auch noch, also ich habe da tatsächlich gestern auch mit dem Stefan drüber geredet, der Schulbegleiter ist mittlerweile, nicht mehr nur Erzieher. Und der hat was gesagt, was ich auch absolut unterschreiben würde. Er würde sich wünschen, dass wenn Kinder mit Diagnosen in der Klasse sind, und das sind ja eigentlich fast in jeder Klasse, gerade je mehr die fortschreiten, dass es verpflichtend ist für alle Lehrkräfte, dieser Schule, die jemals mit dem Kind in Kontakt kommen könnten, eigentlich für das ganze Kollegium, quasi einfach sich fortzubilden in genau diesem Bereich, da ein solides Grundwissen aufzubauen und quasi auch, normalerweise müsste für mich da jedes Mal jemand kommen, der berät und auch nicht einmal, also bei uns war es der Sonderpädagogische mobile Dienst Autismus oder so. Die waren auch sehr hilfreich, die kommen dann und hospitieren und geben dann Empfehlungen an die Schule. Das ist eine ganz tolle Sache, das sollte regelmäßiger stattfinden und es sollte verpflichtend sein. Ich musste nämlich sagen, ja, ich will das. Die haben mich gefragt und hätte ich gesagt, nö, will ich nicht, dann wären die auch nicht gekommen und dann hätte mein Kind da keine Hilfe bekommen. Plus, die hat gesagt, ich empfehle das und das und das. Sorry, Frosch im Hals. Und aber sie hat auch gesagt, ja, sie kennen das ja schon, sie müssen trotzdem immer wieder hingehen, sie müssen trotzdem immer wieder sagen, aber sie wissen ja schon, dass in diesem Nachteilsausgleich steht das, bla bla bla, die Leute immer wieder erinnern und sie wissen auch, dass es nicht zu 100% verpflichtend ist, das ist eigentlich nur so eine, hier hast du, das solltest du machen, aber du musst es nicht machen und immer so im Rahmen deiner Möglichkeiten. Das heißt, es ist sehr schwammig formuliert. Ich wünsche mir, dass von offizieller Seite da, ich wünsche mir, dass von der Politik mehr drauf eingegangen wird. Ich will auch, dass finanziell was passiert. Also ich will, dass es erleichtert wird, zum Beispiel einen Pflegegeldantrag zu stellen. Das werden wir jetzt dann in Angriff nehmen. Das habe ich jetzt nach dem Kongress auf jeden Fall gelernt. Da hatte ich mit der Corinna Elf von Kapierfehler ein langes Gespräch drüber. Also für neurodivergente Eltern ist es fast unmöglich, sich durch diesen Paragraphen und Bürokratie-Dschungel zu kämpfen, rechtzeitig Anträge auszufüllen und da 20 Dokumente hinzuzufügen, die zum Teil seit 10 Jahren nicht mehr gebraucht wurden. Das ist für mich mein Endgegner. Ganz ehrlich, deswegen habe ich das so lange vor mir hergeschoben, weil ich weiß, Anträge ausfüllen ist nicht meine Stärke. Ich möchte gern, dass da die Hürden rausgenommen werden, genauso wie bei anderen pflegenden Angehörigen. Also ich habe einen demenzkranken Papa, den meine Mama pflegt. Wenn die einen Antrag stellen muss, den mein Vater selber noch unterschreiben soll und solche Geschichten. Also das ist einfach, da wünsche ich mir ganz viel, dass für pflegende Eltern und Angehörige ganz vieles erleichtert wird, dass viel mehr Geld fließt auch, viel mehr Rentenpunkte fließen und solche Geschichten, dass uns Familien, die wir so viel übernehmen für die Kinder, eigentlich ja auch da finanzielle Unterstützung dann zuteil wird. Weil das finde ich halt schon, also wir gleichen es halt alle irgendwie aus. Und meistens sind es halt wir Frauen, die es ausgleichen. Und womit gleichen wir es aus? Mit einem niedrigeren Gehalt. Wir können nicht so viel arbeiten. Also haben wir halt später, wenn wir alt sind, auch nichts. Also und sind dann vielleicht auch noch dement, weil wir neurodivergent sind. Es ist ein bisschen fies, ja. Möchte ich mal sagen. Genau. Hat sonst jetzt jemand von euch noch einen großen Wunsch? Birgit, du wolltest vorher, glaube ich, noch was für die LASler und Dyskalkulia. Dyskalkulia sagen, es gibt es kein richtiges Wort.
Haben wir eine kleine Klammer wieder zugemacht, ne?
Genau. Ja. Die Lena hat ihre Klammer jetzt zu, jetzt darfst
du. Passt. Genau, also ich würde mir wünschen, dass es einheitliche Regelungen gibt. Also dass die Politik endlich mal sagt, okay, wenn ein Kind Legasthenie hat, dann kriegt es die und die Hilfestellung. Mhm. Oder wenn ein Kind Dyskalkulie hat, kriegt es die und die Hilfestellung. Und dass auch Lehrkräfte einfach wissen, was sie machen können.
Ja.
Gerade in Mathematik kriege ich gerade mit, dass ganz viele Lehrer sagen, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das Kind unterstützen soll, weil ich kann ja nicht einfach die halbe Schularbeit noch hergeben oder so. Und man kann aber einzelne Aufgaben rausstreichen. Und somit dann eigentlich eine Zeitverlängerung geben, die aber nicht hinten dran gehängt wird, sondern einfach die ganze Schularbeit ist einfach kürzer.
Ja.
Und das wissen aber Lehrkräfte nicht. Und Das Problem ist auch, dass das Bildungsministerium der Meinung ist, es ist pädagogisches Ermessen. Das heißt, jede Lehrkraft macht, was sie will.
Ja.
Und das ist halt irgendwie total schwierig. Und ich würde mir wünschen, dass die Kinder einfach Hilfe bekommen, die Lehrkräfte auch Hilfe bekommen, indem sie eine gescheite Ausbildung haben. Und genau, einfach alle besser zusammenleben können und die Kinder nicht ständig benachteiligt werden, weil sie eben Legasthenie oder Dyskalkulie haben.
Da sagst du was, ja, da klopfe ich jetzt hier mal so leise, da bin ich auch absolut dafür. Die Julia konnte jetzt heute nicht da sein, jetzt haben wir sie gar nicht für FASD vertreten, gell? Ich glaube, dass die Julia sich wahrscheinlich wünschen würde, ich rate jetzt einfach mal, dass FASD vielleicht auch nochmal so ein Ticken mehr ins Bewusstsein rückt, auch da bei Diagnostikern, weil wenn ich nachträglich überlege, dann könnten zwei meiner Kinder durchaus FASD haben, aber als die abgefragt haben bei der Diagnostik, haben sie in der Schwangerschaft Alkohol getrunken, war für mich klar, ja, ab dem Zeitpunkt, wo ich es wusste, natürlich nicht, keinen Tropfen mehr. Hab ich auch, glaube ich, jedes Mal so gesagt, so, ja, nee, also ab dem Zeitpunkt, wo ich es wusste, nicht. Ich weiß aber nachträglich, dass ich da noch auf zwei Feiern damals war, in beiden Schwangerschaften und vorher durchaus noch was getrunken hatte, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin. Also könnte FASD tatsächlich auch ein Teil der Diagnose sein. Das wird aber dann gar nicht mehr so genau abgeklopft. Und wir müssen
also es ist ja schon super cool, dass sie dich überhaupt gefragt haben.
Ja, das steht in diesen Diagnostikbögen mit drin. Also das ist tatsächlich in diesen Bögen, in den Teil, wo es um die Schwangerschaften geht, ist das mit drin.
Das ist bei uns tatsächlich nie aufgetaucht, würde ich jetzt.
Echt? Okay.
Aber also ist ja schon cool, wenn die Frage eben überhaupt da ist. Und sie müsste ja nicht nur weitergehen, wie genau, sondern eben auch unter anderem, was ist mit Medikamenten zum Beispiel?
Ja.
Also auch Medikamente mit Alkohol, wo du erstmal drauf kommen musst.
Das stimmt, so,
Der liest diese Beipackzettel, also sorry, je ADHSiger, umso unwahrscheinlicher.
Ja, Beipackzettel lesen, du bist ja witzig.
Ja, eben.
Es geht am besten noch Anleitungen lesen oder wie? Also, süß. Hat jemand von euch mal einen Beipackzettel gelesen?
Bitte?
Hat jemand von euch mal einen Beipackzettel? Mildi, komm, du hast schon mal einen gelesen.
Na, natürlich.
Die Mildi so, also ich lerne die, genau, die Mildi liest so und kann es nach 2 Sekunden auswendig.
Ich lese auch erstmal Gebrauchsanweisungen, bevor ich was mache.
Selbstverständlich.
Also ich habe auch gehört, und zwar mehrfach höre ich das hier täglich, das macht Sinn, habe ich gehört. Für mich nicht, weil selbst wenn ich sie lesen würde, dann wüsste ich ja nach dem dritten Satz schon nicht mehr, was der erste war. Also bringt mir das überhaupt nichts. Für mich ist das nur Zeitverschwendung. Aber okay.
Ich mache das auch, wenn ich die Röstis in den Backofen schiebe, wie alle normalen Leute. Ich schiebe die Röstis in den Backofen.
Und gucke 50 Mal in den Müll.
Und im allerbesten Fall gehe ich zum Mülleimer zurück, gucke nochmal auf die Tüte, was ich denn jetzt für einen Pieper einstellen möchte. Und während ich zum Backofen gehe und beim Backofen direkt den Pieper anstellen könnte, unterbricht mich ein Kind und ich habe es vergessen und ich hole die Dinger braun gebacken und so.
Das wünsche ich mir noch. Ich wünsche mir Öfen, die das von alleine checken. Ich wünsche mir einen Ofen, der merkt, oh, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Rösti oder das ist eine Pizza oder das ist eine Ofenkartoffel, die braucht so und so lang und dann piep ich so lange und nicht nur einmal 5 Minuten, sondern so laut und schrill, dass man es durchs ganze Haus hört. Und am besten rufe ich sie auch noch an, weil vielleicht ist sie auch währenddessen zum Einkaufen gegangen, weil sie es vergessen hat, dass es im Ofen ist.
So ein QR-Code-Scanner irgendwie so an den Backofen halten und so, der das dann genau alles
ablesen. Aber da müsste ich wahrscheinlich auch. Aber es ist sehr geil. Also die nächste
App.
Kann man deinen Mann nochmal fragen hier? Also lieber Herr Kirsten, du musst uns leider ein paar Apps zaubern. Deine Frau hat eine erfunden und die Lena auch.
Aber ganz ehrlich, er würde sich auch darüber freuen, weil er ja auch runtergeht und sich was macht und dann geht er wieder hoch zur Arbeit. Also würde er jedem helfen.
Also auch ein ganz neurotypischer
Mensch. Das ist immer wieder bei dem Thema, es würden ja so viele Sachen jedem helfen oder vielen.
Eben. Also es ist ja auch nicht nur so, dass das jetzt nur wir vergessen. Auch andere Menschen haben viel im Kopf und sind gestresst und übersehen sowas dann. Also wir haben jetzt tolle, innovative Ideen quasi. Und wenn jemand irgendwie noch vielleicht andere Konflikte auf der Welt lösen möchte oder so, oder wissen, welche Präsidenten abgesetzt können, das wissen wir auch alles, dann könnt ihr uns schreiben. Genau, weil ansonsten würde ich jetzt tatsächlich zum Schluss kommen, weil mein Knie langsam anfängt zu pochen und ich glaube, ich muss das wieder hochlegen, weil ich das hier so unter meinen Schreibtisch gestopft habe. Aber wenn jetzt noch jemand einen Wunsch hat, so, Mildi, hast du vielleicht noch ein Wünschlein für die Hochbegabten? Die haben doch schon alles, denen gehört doch schon die Welt. Nein.
Ich glaube, die brauchen auch nichts anderes als die anderen so, ne? Höchstens im Detail.
Ich glaube aber tatsächlich, also worüber ich jetzt die ganze Zeit nebenbei so nachdenke, ist, wie viel neurodivergente Politikmenschen gibt es denn eigentlich? Gibt es EntscheidungsträgerInnen, die in dem Club mitspielen? Also wenn ich mir jetzt so angucke, wer da so in unserem Bundestag sitzt,
sind das
neurodivergente Menschen?
Also ich bei manchen habe ich, bei manchen, die auch so in den sozialen Netzwerken so mehr vorhanden sind, da habe ich manchmal das Gefühl, ich könnte so einen Fragebogen mitlaufen lassen.
Ja.
Ah ja, okay.
Einzelt, ne? So Heidi Reicheneck oder sowas, ne?
Beispiel? Also,
klar, ne?
Alter,
brauchen wir keine,
da muss man ja nicht, da muss man überhaupt nicht auf zweifache Geschwindigkeit schalten. Der kann man ja die ganze Zeit dauerhaft zuhören, weil die hat ja ein Sprechtempo. Das ist ja sowas von gemütlich. Dann lehne ich mich zurück und fühle mich total wohl.
Ja, genau.
Oh, ist das schön.
Genau. Bei den Grünen wüsste ich jetzt auch eine ganze Liste, ne? Aber,
aber das Problem ist ja, dass es mal wieder keinem bewusst ist. Wenn die bewusst hätten, was da Sache ist. Und wenn das dann eben Einfluss haben könnte, das wäre ja auch schon wieder ganz anders. Und wenn es im Zusammenhang mit Autismus, mit Politik auftaucht, dann ist es ja gerne der Vorwurf, wie ja auch Herrn Scholz gegenüber gemacht wurde, ja, unser Kanzler ist ja autistisch. Im Sinne von nicht empathisch. Wo ja schon im Kern, ja, Hase, du hast
ja
genau
schon
gar
nichts
verstanden.
Ja.
Wir hätten vielleicht großes Glück, wenn wir da Menschen hätten, die neurodivergent sind und sich dessen bewusst
sind und auch wissen, dass
das
man da was tun
genau
muss.
Das ist eben genau mein Gedanke.
Ja.
Dass nämlich der Großteil da, glaube ich, so nicht drauf ist und auch nichts damit zu tun haben will. Ne? Und
Das ist wie mit den Hebammen.
Menschen,
von dem Problem haben wir noch nie gehört, weißt du?
Wie bitte?
Das ist wie mit den Hebammen. Von dem Problem haben sie noch nie gehört, quasi.
Ja, ganz genau.
Ja.
Mhm. Na, ich will jetzt hier ja auch niemanden runterziehen, ne? Aber ich denke halt wirklich, da können wir uns echt noch so viel wünschen.
Ja, das heißt, also jetzt müssen wir, ist der nächste Schritt,
wir müssen
eine Partei gründen.
Wir müssen jetzt auch in die Politik gehen, ne?
Oder? Also hab ich das schon so verstanden, Lena? Wir müssen jetzt nicht nur dieses Netzwerk haben wir jetzt gegründet, jetzt brauchen wir eine Partei oder was?
Ne, das Ding ist, das habe ich ja auch mittlerweile verstanden, weil es mich eben wahnsinnig interessiert, wirklich.
Ja.
Es ist auch kein Wunder, dass da so wenig neurodivergente Menschen bleiben, weil auch da ist eben, du musst quasi wie beim Trello-Board erstmal alles installieren. Und du musst ehrenamtlich losgehen. Und ich meine, neurodivergente Mütter sind ja schon mal sowieso komplett raus. Also alle neurodivergenten Menschen, die sich bewusst sind, wären da eine Hilfe. Aber natürlich wären die Begleitung von Kindern selber leisten nochmal ganz anders eine Hilfe, weil die nochmal ganz anders ein Selbstverständnis haben.
Das auf jeden Fall. Aber weißt du was, was mir auch gerade einfällt, also ich war schon mal kurz davor, hier mich in den Gemeinderat wählen zu lassen, es hat dann zum Glück nicht geklappt, weil ich war da mal so zu Besuch im Gemeinderat und da ist mir direkt aufgefallen, dass ich das von der Persönlichkeitsstruktur her nicht schaffen würde, weil in der Politik sind Menschen extrem gemein und unter der Gürtellinie zueinander. Und du stehst ständig unter Beschuss. Und das könnte ich nicht mit meiner RSD, dass ich ständig irgendwo bin und eine Idee habe, die ich für das absolut Richtige halte und die wird dann von irgendwelchen Kohlköpfen da abgeschossen, die dann auch noch persönlich gegen mich irgendwie hetzen oder so. Da hätte ich, also binnen kürzester Zeit ein fettes Magengeschwür und ein Burnout wahrscheinlich.
Ja, witzig. Ja, und das würde mich total befeuern. Ich glaube, ich würde zu Hochtouren auflaufen.
Ja, aber dann werde ich zu emotional und das ist ja halt dann, also ich würde halt dann heulen und schreien gleichzeitig. Ich weiß nicht, wie gut das ankäme jetzt in so Bundestagsdebatten oder so. Wahrscheinlich nicht so gut.
Für mich wäre, glaube ich, ganz fürchterlich, den Menschen dabei zuhören zu müssen, wie sie die schrecklichsten Ansichten vertreten und dann eben Applaus bekommen oder Geklopfe und Anerkennung.
Ja.
Also diese Ungerechtigkeit, ne? Diese Ungerechtigkeit die ganze Zeit
ja,
zu.
Ja, das würde ich auch nicht aushalten. Also deswegen sind so wenig Neurodivergente in der Politik, weil ich glaube,
ich
Ungerechtigkeit,
glaub,
ja, schon, oder? Ungerechtigkeit ja? Also, und Dauerkritik kannst du nicht aushalten.
Wenn ich mir jetzt bei uns so die Stadtratfraktion angucke, ich glaube, 90% haben wir bei den Grünen neurodivergente Menschen. Ne? Aber je höher, desto mehr
wird's dann so.
Musste aushalten und musste auch organisiert kriegen natürlich, ne?
Ja, das auch.
Ne? Zusätzlich zu irgendeinem Alltagskram noch.
Ne? Ich schaffe ja so meinen Alltag schon kaum. Also das ist, einerseits bin ich sehr idealistisch und eigentlich auch ein politisch denkender Mensch und andererseits, also ich würde es nicht, das, da hätte ich keine Kinder kriegen dürfen. Aber dann hätte ich
da beißt sich das Ding ja eben auch schon in den Schwanz.
Ja, genau.
Also, wenn eben, wenn du nur in der Politik landen kannst, wenn du als erstes Ressourcen frei haben musst, um ehrenamtlich in der Politik zu sein. Und es gibt ja, ja. keinen anderen Weg. Dann ist ja, das doch
im Kern.
Also stell mal vor, du kannst nur Lehrkraft werden, wenn du erst ehrenamtlich Lehrkraft bist und das Unterricht gibst oder was weiß ich. Also du machst ja auch noch
ja,
was
vor allem stell dir vor, du machst einen Beruf, den du nicht gelernt hast. Also Politiker sind die, die das Land regieren und Politikerinnen leider viel zu wenig. Und die müssen das aber nicht lernen.
Ja, die lernen sich einfach nur ehrenamtliche Tätigkeit über Learning by Doing. Du kriegst halt erstmal kleine Verantwortung, musst als Ehrenamt Dauerpraktikum machen, quasi.
Ja, quasi.
Und das ist der einzige Ausbildungsweg. Es ist absurd.
Aber
das
du kriegst ja kein Feedback von jemand, wo du sagst, der hat es echt drauf. Das können ja riesen A-Löcher sein zum Teil, die dann dich auch noch befeuern und beheizen oder dir sagen, nee, so geht's nicht, Freundchen, du musst so und so.
Und die Idee ist ja eigentlich, dass da eben normale Menschen aus dem Leben sitzen, die ausgewählt werden, und die uns vertreten und die dann eben für eine Weile da sind und den Job machen und dann wieder zurückgehen und nicht, weil sie sich schon, wer weiß, was für einen Lebensstandard auch erarbeitet haben, auf jeden Fall dann Lobbyarbeit machen müssen oder so, sondern die dann zurückgehen und ihre, ich habe irgendwie vielleicht den Podcast, wo Heidi Reicheneck bei der Zeit im Interview ist, gehört, für alle, die es auch gehört haben, Insider, die dann wieder zurückgehen und ihre Türen bauen. Mhm. Die Idee ist ja eigentlich nicht, dass es fast ausschließlich BerufspolitikerInnen gibt.
Ja, eigentlich nicht. Aber also wie gesagt, also die Lena gründet jetzt diese Neurodivergentenpartei. Wir brauchen noch einen schönen Namen.
Die Unendlichen.
Die Unendlichen?
Na, weil wegen der unendlichen Schleife als Zeichen, weißt du?
Ach so. Das ja, also Endlichkeit halte ich auch gar nicht aus. Deswegen finde ich die Unendlichen super, weil bei mir allein der Gedanke, dass irgendwas endet, muss ich schon heulen. Das möchte ich jetzt nicht. Als Ende, aber die Folge endet jetzt gleich, tatsächlich.
Ja, danke.
Boah, Wahnsinnsüberleitung. Sorry. Also, ihr Lieben, danke, danke, dass ihr da wart. Ey, Kirsten, voll cool. Also, du kannst eigentlich direkt immer Co-Moderatorin irgendwie werden hier im Podcast. Du machst es voll geil.
War jetzt meine Podcast-Premiere. Ich bin
echt? Also, wenn ihr mal so eine coole Gästin haben wollt im Podcast, die auch echt was drauf hat, gell?
Dann frag ich die Bayern, Kirsten, ob aus ich... Regensburg?
Ja, genau. Oh, aus Regensburg. Ja, ja. Ach schön, ja, ach guck, ja, Mildi.
Wir hatten einmal geschrieben, ich habe dir einmal kurz geschrieben, Mildi, nach eurem Kongress, den ihr mal gemacht habt.
Ach cool,
ich bin nur einmal. Aber das
ist gut, dass du das sagst, wir sind wirklich die Schlechtesten.
So schließt sich jetzt wieder ein Kreis, auch für mich, eine Klammer geht zu.
Das ist ja, war nur ein kurzer Kontakt, aber ich bin sehr froh, dass ich da sein durfte.
Ja, also hat sich auch sehr gelohnt, freut mich voll. Also du Liebe, von der ich nicht weiß, ob ich den Namen sagen darf, mache ich jetzt nicht. Ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen da. Aber auch schön, dass du da warst. Können wir gerne mal wieder machen. Also hat mich sehr gefreut.
Wir sind eine Marketingperson. Apropos, einen weiteren
Adventskalender
wird es natürlich geben.
Ach so. Ja. Genau, also jetzt, es gibt noch einen Fachtag und wir haben den Adventskalender und also ihr müsst dem Kompetenznetzwerk Neurodivergenz weiterhin folgen. Wir packen alles in die Shownotes. Mit wir meine ich mich, so wie wenn ich sonst zu meinem Mann sage,
wir
müssen die Wand streichen. Ja.
Ich schreibe gerade parallel die ganze Zeit schon die Shownotes zusammen. Kannst du dir das vorstellen?
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich fände das fantastisch, wenn du mir die einfach schickst. Und irgendwann nachher kommt mein Kind und trägt meinen Laptop runter, damit ich von der Couch aus mit hochgelegten, gekühlten Knie das dann alles machen kann. Genau.
Ja,
dann würde ich sagen, Abschied.
Fachtag 7. Mai. 7. Mai, Fachtag des Kompetenznetzwerks.
Ach so.
Da möchtet ihr dabei sein. Es wird ein ganzer Tag sein. Es wird nicht kostenfrei sein. Es wird inhaltlich richtig was zu arbeiten geben. Kommt auf die Early-Bird-Liste. Bitte?
Und es wird toll.
Genau.
Und es wird toll. Und hinterher haben wir die Partei schon gegründet. Genau. Ja. Wer da kommt, ist automatisch mit. Nein, schmal. Alles gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Adventswochenende und bis bald, hoffentlich. Kirsten, voll schön. Danke, gell? Ciao. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Ein Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.